Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Julia Ortner fragt den grünen Bundessprecher Werner Kogler, sind die Grünen noch zu retten? Das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor, hat Julia doch in der Folge 17 der ersten Staffel mit dem Meinungsforscher Christoph Hofinger auch schon über diese Frage diskutiert. Die Grünen sind halt noch lange nicht über den Berg. Diese Folge wird aufgezeichnet zwischen der Tiroler Landtagswahl, wo die Grünen immerhin noch knapp über 10% gemacht haben, und der Wahl in Kärnten, wo sie fürchten müssen, aus dem Landtag zu fliegen. Außerdem spricht Kogler über Ulrike Lunacek, Peter Pilz und wie er die Grünen zur Volkspartei machen will. Ihr habt richtig gehört, Volkspartei, aber er meint das im politikwissenschaftlichen Sinne.
Mein Name ist Julia Ortner. Unser Gast heute ist Werner Kogler. Seit dem Rückzug der Grünen-Bundessprecherin Ingrid Philippe im Oktober vergangenen Jahres war das Bundessprecher der Grünen. Schön, dass Sie zu Gast sind, Herr Kogler.
Ja, danke für die Einladung.
Ich kenne Sie als Politiker, als Interviewpartner bei Geschichten seit vielen Jahren, wie viele andere Kollegen und Kolleginnen. Wir treffen uns heute erstmals in Ihrer Rolle als Bundessprecher der Grünen. Sie waren von 1999, glaube ich, eben bis 2017 Abgeordnete im Parlament, Budget-, Finanz-, Rechnungshofsprecher. Das war also über viele Jahre Ihr Bereich gewesen. Wie definieren Sie denn heute Ihre Rolle bei den Grünen nach diesem Auszug aus dem Parlament vergangenes Jahr? Also wenn ich habe mal versucht, das vorzustellen und bin da ein bisschen so geschwankt in Filmkategorien zwischen Last Man Standing, da spielt Bruce Willis einen Revolverhelden, oder dem Mr. Wolf aus Pulp Fiction, das ist der Harvey Keitel, der löst immer die Probleme von anderen Leuten. Wie definieren Sie Ihre Rolle?
Naja, jedenfalls ist alles anders als vorher, das ist zutreffend. Zweitens, Revolverheld geht sich, glaube ich, nicht aus. Da wird mir zu viel Konfliktscheu nachgesagt. Ich glaube, es ist jetzt einfach die Herausforderung, und das ist tatsächlich ein Animo in dieser schwierigsten Situation der Grünen seit der Gründung eigentlich, einen Beitrag zu leisten oder das tatsächlich in die Hand zu nehmen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Grünen bundesweit jetzt einmal vor allem wieder auf die Füße kommen. Und quasi das Begräbnis abzuwenden und in Wahrheit sowas wie gemessen am Wiedereinzug in den Nationalrat jedenfalls eine Wiederaufstehung zu organisieren. Und in dem Zusammenhang kommt man dann aber auch drauf, dass erstens es auch für den Wiedereinzug in den Nationalrat wichtig ist, sich breiter aufzustellen, da oder dort die Partei als solche wieder auch zu ihren Wurzeln zurückzuführen, aber jedenfalls als politischen Körper wieder halbwegs fit zu kriegen. Und das hat gar nicht einmal nur mit dem Nationalrat zu tun. Und dieses herzubringen, also das ist mein, wenn man so will, fast der Auftrag oder jedenfalls das, was ich tun will. Und was ist das jetzt? Also ein Revolverheld ist das keiner. Mhm.
Aber so mit diesem Bild die Probleme von den anderen wegräumen? So,
ja, das Profil, damit was anfangen? Das Profil hat sich das so überlegt und mich da als Trümmermann bezeichnet, obwohl eigentlich dann im Durchdeklinieren auch der Marathonmann akzeptiert wurde. Das kommt schon eh näher hin in dem Sinne, als ja nicht alles, wie gesagt, tot ist. Einige Bausteine auch wieder aufheben kann und neu zusammenfügen, aber auch viel Neues dazukommen muss. Und das ist natürlich schon eine heftige Aufgabe. Also Marathonmann, ja, ich hoffe nicht, dass es eine Sisyphusarbeit wird, wenn man schon in
dieser. Gut, der Marathonmann ist auch ein ziemlich schlimmer Film, muss man sagen, oder?
Ja,
ist
der Film.
Aber ich ziemlich erschütternd, Sie denken Film, jetzt nicht in der Film Filmkategorie.
Ich kenne ihn, schon, ja. Aber das ist halt eher an
der sportlichen
Marathonlauf,
ja, in der sportlichen
orientiert.
Ja, Geschichte. Aber gäbe es die ganz einfache Zuschreibung, dass Sie irgendwie auch der grüne Retter sein wollen? Können Sie mit der was anfangen?
Naja, wenn es gelingt, werde ich das aus meiner Biografie nicht streichen. Ja? Das ist schon so, glaube ich, dass jetzt, wenn man jetzt was tun kann in dieser schwierigen Situation, dann ist so viel Eitelkeit, haben wir, glaube ich, alle, dann ist das eine wesentliche Geschichte, möglicherweise wichtiger als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich ja auch nie in der ersten zentralen Rolle war.
Also ja, genau, über das wollte ich dann noch mit Ihnen sprechen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das sozusagen vergangene Woche schauen, dieses vergangene Wochenende der Landtagswahl in Tirol, das war ja irgendwie wahrscheinlich auch ein ambivalentes Wochenende für Sie. Einerseits die Tiroler Grünen sind stimmenmäßig, sie haben leichte Verluste erlitten, sind zweistellig geblieben und damit noch im Rennen um die Regierungsbeteiligung, was natürlich wichtig ist im Land. Aber sie haben jetzt eben durch den Platz 4 hinter der FPÖ den Bundesratssitz verloren dort und eben die Geschichte mit dem Clubstatus im Parlament damit verloren. Jetzt muss man erklären grundsätzlich, dass sie bisher 4 Bundesräte hatten. Eigentlich braucht man, glaube ich, 5 für den Clubstatus und sie hatten den mit 4 jetzt auch noch. Das war sozusagen ein Übereinkommen. Und wenn jetzt Salzburg die Wahl kommt und sie vielleicht noch einen Bundesrat verlieren, also insofern war das schon ein Thema jetzt bei Ihnen. Diese Ambivalenz des Wochenendes, also doch noch eine Chance zu haben in Tirol, in der Regierung, und andererseits den Clubstatus zu verlieren. Wie war das für Sie?
Also, das sind jetzt mehrere Dinge. Die Frage der Bundesrätinnen und des Fraktionsstatus dort, das wurde jetzt gern mit finanziellen Argumenten durchleuchtet. Das haben nicht wir aufgebracht, wir haben das nicht eingepreist. Also wir sind da mit Vorsichtsprinzip unterwegs, außerdem Parlamentsarbeit ist Parlamentsarbeit und Parteiwiederaufbau ist Parteiwiederaufbau. Wir würden uns ja da nicht vergreifen. Insofern ist das nicht so relevant, wie man glaubt. Für die parlamentarische Arbeit dort, wo der Bundesrat überhaupt was beitragen kann, wir können jetzt auch nicht über Nacht so tun, als ob der Bundesrat die Institution wäre, die die Republik vorantreibt, aber man soll natürlich für die Grünen jetzt speziell nicht unterschätzen, dass es doch noch ein Fuß im parlamentarischen Getriebe ist, vor allem was Anfragen und Anträge betrifft und auch Ausschuss- und Diskussionstätigkeiten. Da sind sie ganz fit, unsere jungen Bundesrätinnen und Bundesräte. Im Übrigen, dieses Recht bleibt ja vorläufig erhalten, da braucht man nur 3. Aber das hat mich wesentlich weniger beschäftigt und dann auch berührt, diese Frage im näheren Sinn zu beantworten, weil wir gar nicht davon ausgegangen sind, dass sich das ausgeht. Wir hätten ja müssen, das kann man sich ausrechnen, so schwer ist das Tonsche Prinzip nicht, dass wir da hätten, ja, je nachdem wie die anderen abschneiden, aber so um die 15% machen, das war nun jetzt wirklich nicht in der Reichweite. Und da komme ich auf den anderen Teil der Frage. Ja, diese Zweistelligkeit hat jetzt keinen eigenen Eros. Ja, ist eine Psychomarke, aber eines war klar, auch mit 8-9% im Übrigen, wären wir deutlich, man sieht es jetzt bei kleineren Parteien, wären auch im Regierungsspiel. Aber es ist für uns kein Spiel. Warum ist das wieder wichtig? Und warum ist das auch für die Bundesgrünen doch noch wichtig? Weil immer gescheit ist, noch in so einer schwierigen Situation und zukünftig wieder mehr ein politischer Faktor sein zu wollen. Und auf diesen Landesebenen, speziell in den westlichen Bundesländern, manifestiert sich das doch sehr stark an den Regierungsbeteiligungen. Und ja, also ich habe ja viele, viele fundamentalistisch-analytische Zugänge, wie man die Welt verändern soll. Und ich bin wirklich sozusagen ein Überzeugungsdenker und Überzeugungstäter. Aber in der Umsetzung muss man, glaube ich, Realpolitiker sein. Und da ist eine Regierungsbeteiligung, wenn gescheit viel rauskommt, oder besser als keine. Weil ich unterstelle einfach einmal, wird uns jetzt nicht wundern, dass Schwarz-Grün gescheiter ist in Tirol als Schwarz-Blau oder auch Schwarz-Rot sogar. So. Und von dem her ist das natürlich, ist das Hauptziel dort erreicht worden. Ja, ob da jetzt 1% oder 1,9% Minus sind oder nicht, ist für mich nicht so relevant im Moment. Diese Fragen können wir uns in ein paar Jahren wieder stellen, wenn wir im normalen Getriebe wieder angekommen sind. Ja, aber momentan geht es eher um die Frage der Auffälligkeit und der Wirkmächtigkeit. Und in den Regierungen, in den Parlamenten, ja, und für uns auf Bundesebene da oder dort natürlich jetzt auch außerhalb des Parlaments. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Und um die muss ich mich kümmern. Aber gemessen an dem, was momentan alles passieren könnte, ist das ja tatsächlich noch ein mehr als ein gutes Ergebnis in Tirol.
Es war in der Berichterstattung nach dieser Wahl, gab es dann immer wieder nach der Tirolwahl professionelle Beobachter, die dann quasi ein bisschen auch so eine Apokalypse für die Grünen zeichnen. Das Ende der Grünen im Parlament, wenn Sie sowas lesen oder hören, nervt Sie das dann?
Nein, das nervt mich gar nicht. Ich muss mich nicht um die Politikkommentatoren alleine kümmern. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine neue Branche ist und wo der Mehrwert liegt von allen möglichen Kommentatoren. Da meine ich jetzt nicht die Journalistinnen und Journalisten, die getrennterweise Berichte machen und sollen und vor allem auch Kommentare. Aber also diese Zurufe oder Aussprüche, die interessieren mich, beschäftigen mich tatsächlich weniger und schon gar nicht berühren sie mich. Naja, das hat vielleicht sogar einen Nutzen, weil eine Frage dadurch ja klarer ausgesprochen ist und am Tisch ist. Apokalypse, Untergang, erstens, wie gesagt, ich halte davon nichts, aber dann wird ja klarer bei der Gelegenheit, wer will die Grünen, das ist ja das, was am Schluss immer steht, oder wozu braucht es die Grünen, was treibt uns an, wo glauben wir, dass wir geradezu in der Situation in Österreich und Europa immer noch unverzichtbar sind, weil es gibt die grüne Idee oder die Ideologiegeschichte ist ja ganz klar, die auf einen Auftrag hinweist. Und der ist ja noch lange nicht erfüllt. Und die Frage ist, wie viele sehen das sonst noch so? Und ich sage ausreichend viele, um politisch Wirkung zu erzeugen. Und wenn jetzt andere daherkommen und in dieser tagespolitischen, algorithmischen, relativ simplen Manier da irgendwas runter erzählen, dann trifft es das überhaupt nicht. Wenn dabei rauskommt, es geht bei den Grünen immer um Leben und Tod, nur dann ist es halt zugespitzt formuliert. Das schadet uns überhaupt nicht, glaube ich. Aber tatsächlich ist es so, dass wir am Boden liegend wieder aufstehen müssen und ins Marschieren kommen. Ne? Das schon.
Sie wirken ja eigentlich meistens recht gelassen, auch jetzt, wenn Sie die Situation analysieren, auch wenn es vielleicht eine Situation ist, wo man sagt, man könnte weniger gelassen sein. Sind Sie vom Wesen her Zweckoptimist oder haben Sie sich das antrainiert, diese Gelassenheit? Nein. Oder den Anschein der Gelassenheit vielleicht? Ist das
Optimist
ja auch.
Bin ich wahrscheinlich schon, ja? Aber Zweck, ich glaube, wir haben sogar da oder dort tief gestapelt, auch in dieser schwierigen Situation, also nicht nur auf Optimismus gemacht, kann ich nicht erkennen. Die ersten Wochen nach dem Rausfliegen aus dem Nationalrat waren ja auch dadurch gekennzeichnet, dass ich auch öffentlich die Rolle übernommen habe, einmal darüber zu reden, was wir selber für Fehler gemacht haben. Relativ lang und ausführlich, bis die Zurufe kamen, hört endlich auf damit, kümmert euch um die Zukunft, weil wir brauchen euch eh. Na, das sind jetzt nur 70% in Österreich, aber immerhin ist das Potenzial, wie ich meine, immer noch bei 10-20%. Vor ein paar Jahren war es noch bei fast 30. Auch daran kann man arbeiten. Aber da, wenn man das einmal so betrachtet, ja, dann ist eher, glaube ich, eine nüchterne Sichtweise in der Analyse gegeben. Was ich schon versuche, ist so zu formulieren, dass uns tunlichst mehr Leute verstehen als jetzt, auch über unser Wählerinnenpotenzial hinaus. Und vielleicht klingt das ein bisschen optimistischer, wenn man ein bisschen sozusagen einfacher gestrickt und gerader, wie mir neulich zugeschrieben wurde, ich beobachte mich ja selber da gar nicht so, einfach geradliniger daherredet, als wir es die letzten Jahre eben dann nicht mehr gemacht haben. Aber ich glaube, es wäre Grund zu Optimismus, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da drauf so herumreite. Aber die Alternativenfrage, gibt es die jetzt in bedeutender Funktion, irgendwie wird es Grüne immer geben, ja, aber das ist ja nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, sind die Grünen relevant oder nicht, wenn man was durchsetzen will? Und da bin ich tatsächlich wesentlich optimistischer sogar noch, als ich spreche. Also ich würde das fast umdrehen. Mhm. Aber gelassen, ja, ja. Das vielleicht, ja, weil da glaube ich aber sozusagen an die Gründungsidee der Grünen, die und an dem, was jetzt durchaus immer noch gebraucht wird. Wir haben es natürlich schwerer am Markt. Also ich kann auch so denken und so sprechen als realpolitischer Volkswirtschaftler. Ja, Wir sind ihm am Schluss, wenn es um Wahlen geht, in dem Kräfteparallelogramm oder beziehungsweise im Koordinatensystem von, so muss man es bezeichnen, korrekt mathematisch, von Angebot und Nachfrage. Und es gibt eine Nachfrage, die ist vielleicht größer, als wir momentan glauben, aber unser Angebot muss das halt bedienen können. Und das hat weniger mit unseren Grundwerten und Prinzipien zu tun, glaube ich, eher schon mit den konkreten Konzepten, die wir oft sogar übertreiben. Und drittens, da sind wir nämlich in der Kommunikation, da sind wir dort, auch wenn das oft schon negativ auch kommentiert wird, ich glaube tatsächlich, dass wir vor allem auch im Auftritt und in der Sprache was ändern müssen und gar nicht so sehr Inhalte oder Grundideen und als allerletztes Überzeugungen über Bord werfen oder auch nur relativieren müssten. Davon bin ich wieder überzeugt und das ist auch ein Antrieb.
Sie waren ja sehr lange, wir haben anfangs darüber gesprochen, waren Sie jemand, also man hat gesagt, Sie sind eine grüne Geheimwaffe bei allen wirtschaftspolitischen Affären, Sie waren in der Causa Hypo zuletzt sehr aktiv, Sie waren immer ein bekannter Redner, pointierter Redner im Parlament, der Aufdecker für die Grünen, Sie waren aber eben auch immer Teamplayer, Vize von Eva Klawischnik lange und nicht die Frontfigur der Grünen, außer einmal, glaube ich, da waren Sie Spitzenkandidat in der Steiermark, glaube ich, 2010 bei der Landtagswahl. Und diese Bundessprecherrolle nach der Niederlage bei den Nationalratswahlen, die haben Sie sich ja wahrscheinlich nicht freudig ausgesucht, nehme ich an, da sagt man nicht Juhu. Die passiert einem wahrscheinlich dann auch in der Situation ein bisschen. Wie gehen Sie jetzt auch mit dieser teilweise undankbaren Rolle, wenn man so will, König ohne Land um?
Ja, richtig ist, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Es war aber sinnvoll, gewisserweise sogar notwendig, wenn man da einen Beitrag leisten will, weil ja Ingrid Felipe nach der Wahl zu Recht mit den Tiroler Freundinnen und Freunden entschieden hat, möglichst rasch sich auf Tirol zu konzentrieren. Das haben wir in der Nacht nach der Wahl, also Tag 1 plus Nacht, ja, war das eigentlich in ein paar Gesprächen, die sehr gut verlaufen sind für die Dramatik der Situation, klar. Aber Ingrid Felipe konnte nicht in den Railchat steigen in Wien, um hier zu sagen, sie lässt diese Funktion zurück, steigt in Innsbruck aus und hier ist Chaos. Ja. Das konnten wir nur machen, wenn das einer nimmt. Das war aber nur mein Einstellvertreter da. Das war ich. Ja. So. Also das ist auch ein Teil der Geschichte. Und so gesehen habe ich mir das nicht ausgesucht, genauso wie die Spitzenkandidatur und die Landessprecherfunktion in der Steiermark damals. Das war eine völlige parallele Situation. Auch da gab es eine Krise. Und ich bin im wahrsten Sinn des Wortes eingesprungen, weil dort ist sogar mal ein Spitzenkandidat abgesprungen. Also das gab es alles schon. Insofern bin ich da vielleicht schon ein bisschen geschüttelt und erprobt. Ja. Ja, aber immerhin damals, das war zwar kein glorioser Erfolg in Prozenten, aber es war die erste Landtagswahl, wo wir noch 8 oder 9 Runden, auch das gab es bei den Grünen schon, Stagnation oder Niederlagen eigentlich bei Landtagswahlen, die erste, wo wieder 20% mehr Stimmanteile da waren. Und insofern, und nur dazu in einer Zeit nach dem Wechsel von Van der Bellen auf Klawischnik, wo uns das keiner zugetraut hätte. Und da ist auch im Übrigen insgesamt viel mehr geglückt, als man damals erwartet hat. Das haben wir dann Eva Klawischnik und ich gemeinsam übernommen. Ja, deshalb glaube ich auch, dass man aus jeder Situation was machen kann. Sonst würde ich nicht hingreifen. Also wenn das nur eine Niedergangsverwaltung wäre, hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. Das habe ich ja unseren Leuten gesagt. Also es ist zwar jetzt eine Notsituation und es ist aus Verantwortung heraus, kann man das jetzt nicht sein lassen. Auf der anderen Seite von der ersten Minute weg damit verbunden, sofort wieder Sanierungsschritte jetzt im eigentlichen und im übertragenen Sinn des Wortes einzuleiten. Und das heißt einiges für das Innenleben der Partei, aber das heißt auch einiges für den Außenauftritt. Und so versuche ich jetzt auch schon zu agieren. Und wenn es da gröbere Widerstände gibt, für das, wie immer das forschte, na, dann kann das nicht so sein, dass das immer nur Not ist und irgendwie muss man halt sozusagen aus der Not heraus irgendwelche Spontanlösungen kreieren. Das muss jetzt schon gezielter Aufbau sein. Also auch da wieder hat es eine gewisse Logik, wenn das was mit Optimismus zu tun hat, soll es uns recht sein.
Wie ist das eigentlich, wenn man nach 18 Jahren in einer Parteistruktur, wo alles seine klare Ordnung hat, auch eine gewisse Bürokratie hat, im Parlament seinen Apparat hat, auch wenn die Grünen nicht den riesigsten Apparat von allen Parteien haben, doch einen ordentlichen, wenn man so politisch arbeitet und dann jetzt so wie Sie, in sozusagen viel kleinerem Rahmen, was Personal, was Ressourcen angeht, stellt man diese Umstellung auch in der politischen Arbeit, in der organisatorischen Arbeit schwierig vor?
Naja, die Umstellung ist dramatisch, aber das wussten wir, das wusste ich und jetzt versuchen wir mit diesen, eigentlich auf wenige, wenn man ehrlich ist, auf wenige Prozent, nicht irgendwie 20 oder 30 Prozent, sondern wenige Prozent der Ursprungsressourcen doch noch wahrnehmbar zu bleiben, zu realisieren. Vieles ist natürlich Innenarbeit auf das hin, das in wenigen Monaten sozusagen nach außen wieder Früchte trägt. Also erstens war die Aufgabe, und da ist ein bisschen was gelungen, glaube ich, dass wir nicht völlig verschwinden von der Bildfläche. Immerhin haben wir jetzt vor wenigen Wochen so einen ersten Öffnungskongress organisiert. Da waren eben 350 Leute, Anmeldungen hätten wir gehabt, 800 nach wenigen Tagen. Wir mussten aber veranstaltungstechnisch das limitieren. Und das wird es geben ab Mai bis Jahresende in ganz Österreich. Und wir dürfen jetzt schon damit rechnen, dass es Kongresse werden mit 500 Menschen aufwärts. Und meine Vorgabe im Übrigen ist dort immer auch, mehr als die Hälfte müssen neue Leute sein, von außen dazukommen. Auch das gelingt.
Also da melden sich auch neue Interessierte
derzeit. Das haben wir sofort versucht zu integrieren, in wenige Tage nach der Wahl. Und als ich das übernommen hatte, daher auch vielleicht eine gewisse Zuversicht, war es eben so, dass wir ganz viele, Hunderte, in zwei Wochen waren es bei mir, glaube ich, 400 oder 500 Zuschriften bekommen haben. Da haben wir die Querulanten oder die Bösartigen schon ausgeschieden, blieben 400 oder 500. Wo schwieriger da harte Kritik, wie ich meine, zu Recht auch da oder dort an den Grünen geübt wurde. Aber man hat was Konstruktives erkannt, nämlich die wollen alle, dass die Grünen eine Rolle spielen. Ja. Mit die haben wir auch damit verbunden, wenn man nicht mehr im Nationalrat ist, sind die womöglich ganz weg, aber brauchen da etwas schon. Und auch wieder viele, das haben wir so nicht gewollt, weil es gibt ja gerade bei den Grünen, im grünen Elektorat sozusagen immer wieder welche, die gerne auch taktisch wählen. Und da hat man sie sicher auch vertaktiert, weil das wollte niemand, dass dann letztendlich doch noch 200.000 Stimmen im gesamten Nationalratsorchester fehlen am Schluss, diese Instrumente fehlen. Ja. Mhm. Auch das ist die nächste Runde, wie viel jetzt bedauern. Und das kann man auch aus diesen vielen Mailverkehren und neuen Zuschriften sehen. Naja, jetzt geht es aber schon ab im Nationalrat und. Und von diesem Alm sozusagen kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie man es dann wieder neu aufstellt. Und da ist wesentlich mehr Power auf völlig andere Art natürlich, wie mit unseren alten Ressourcen, mehr Power drinnen und Möglichkeit. Nur muss man jetzt alles umbauen. Ja? Mhm. Viel auf Freiwilligkeit, sowohl was die Beratungstätigkeit betrifft und die inhaltliche Arbeit. Und organisatorisch ist es schon ein gewisses Neuland.
Wenn Sie mal erklären würden, wie macht man das jetzt eben? Sie haben ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, ein wirtschaftliches Studium. Also Sie kennen sich auch mit Organisationsprozessen und wirtschaftlichen Fragen auch. Also wenn ich eine Partei habe und ich muss sie nicht abwickeln, weil das wollen Sie ja nicht, sondern Sie müssen sie konsolidieren. Wie funktioniert das einerseits auf der finanziellen Ebene? Es gab ja auch nach der Nationalratswahl die Frage der Schulden, die man zahlen muss, und wie funktioniert das also finanziell und organisatorisch? Wie macht man sowas?
Na, zwei Dinge. Die finanzielle Frage haben wir mal, was die Altlasten betrifft, schneller und zu vieler Überraschung vollständig hinbekommen, eben schon im alten Jahr. Und das war ja auch das Ziel. Ob da ich so einen großen Beitrag geleistet habe, natürlich war ich, das haben wir schon noch nach einer klassischen Verhandlungsstruktur aufgestellt, nicht? Welches Verhandlungsteam verhandelt mit den Abteilungen der Gläubiger, insbesondere der Banken und der Hauptgläubigerbank. Das zweite war auf Vorstandsebene und ganz am Schluss sozusagen in der, in der Verhandlungsstruktur war dann noch ich, wenn es darum ging, letzte Anrufe zu tätigen, um Dinge abzuklären. Also da hatten wir ja früher aus Regierungsverhandlungen etc. viel gelernt, da habe ich schon einen Beitrag geleistet. Organisatorisch muss ich sagen, bin ich sicher nicht der Experte und alles muss man sich nicht umhängen. Ich glaube, das kann ich auch nicht so gut oder es ist mir auch recht. Ich lasse mir das auch gerne nachsagen, weil dann kann ich mich um andere Dinge mehr kümmern. Aber es ist ja schon so, dass wir noch mit allen Landesgeschäftsführern arbeiten, mit Finanzreferenten und die haben auch einen Job und die machen den. Wichtig ist nur, dass irgendwo die Fäden zusammenlaufen. Und ja, da kommen immer wieder mehr bei mir vorbei oder laufen bei mir zusammen, als man lieb ist, aber das ist jetzt so. Andererseits kann man natürlich ein bisschen versuchen, das kleinere Team jetzt stärker zu koordinieren. Früher waren wir eigentlich schon, für österreichische Verhältnisse, waren wir eigentlich eine größere Firma, ein durchaus größerer Mittelbetrieb.
Also 100, wie viel waren Sie insgesamt?
Ja, 100? Wenn man mit allem, nur im Nationalrat, ja, mit Abgeordneten, Mitarbeitern etc. Doch über 100, dann haben wir noch die Bundespartei. Die Länderorganisationen sind ja noch da, das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Also wenn man das alles zusammenzählt, geht es da um viele hunderte Leute, die da in einer Organisationsstruktur mehr oder weniger, eigentlich letztlich doch sehr professionell zusammengearbeitet haben. Größere Teile in den Ländern sind ja noch da. Aber das alleine ist es ja offensichtlich nicht in der Politik, weil man braucht ja auch ein inhaltliches Produkt und vor allem braucht man eine Verkaufsstrategie, wenn ich es jetzt da rein betriebswirtschaftlich sagen wollte. Und da hat es dann mit Sicherheit gehapert. Aber dort kann man auch nicht unmittelbar anschließen jetzt, weil da muss vieles eben neu aufgebaut werden. Ja. Und das Einzige, was mir halt dann auffällt noch bei dieser alt-neuen Struktur ist, dass man die Dinge, die gut funktioniert haben, auf keinen Fall über Bord werfen sollte. Also da passt dann, glaube ich, dieser Spruch, man soll das Kind oder vor allem die Kinder, da hat ja wirklich einiges gut funktioniert in der Professionalisierung, man sollte also die Kinder dann nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist die größte Herausforderung im Moment. Was sollte man weiter vertiefen sogar noch? Und was kommt auf die Rüttelstrecke und wo wissen wir jetzt schon, dass es neu gemacht werden muss und immer vor dem Hintergrund mit dramatisch weniger Ressourcen. Also das ist sozusagen die Managementaufgabe, wenn Sie das so ansprechen.
Ich würde jetzt gern noch ein bisschen in der Reflexion, Sie haben jetzt auch immer wieder selber reflektiert, was Ihrer Meinung nach so sozusagen die Problemlagen waren, die in die Situation geführt haben. Und ich würde jetzt gern da ein bisschen zurückschauen, nochmal mit Ihnen zurückgehen in diesen letzten Nationalratswahlkampf. Sie waren ja auch wie all Ihre Kolleginnen und Kollegen da viel unterwegs. Wie haben Sie diesen letzten Wahlkampf persönlich, Sie selber als Wahlkämpfer, in Erinnerung? Sie haben ja nach der Wahl dann schon relativ schnell reflektiert und selber gesagt, Sie hatten in diesem Wahlkampf, also gegen Ende des Wahlkampfs, durchaus das Gefühl, das könnte sehr eng werden, das war bei Ihnen schon da. Wie waren diese Wochen für Sie oder auch diese 2 Monate, wenn man die intensive Zeit hernehmen will?
Ja, über mich selber und meine Wahrnehmung kann ich natürlich was sagen. Viel spannender ist ja eigentlich dann, warum haben es andere bei uns nicht so gesehen? Und drittens will ich da dann nicht alles ausbreiten, weil da sind da ein paar Internas dabei, die man dann dort am besten belässt.
Aber jetzt nur,
was mich selber betrifft, ganz klar, ja, eigentlich war mit dem Absprung vom Peter Pilz, war einmal klar, das wird jetzt ganz schwierig. Also da geht es nicht mehr um 8-12 oder 9-13%, sondern irgendwas weit drunter. Das hat man natürlich immer im Kopf, ob man das nicht hätte anders handeln sollen oder können. Das beschäftigt einen schon. Nur dazu war eh nicht so viel Zeit, weil nach einer kurzen Pause, nach diesen Kongressen, die alle sehr knapp getaktet waren, bei uns haben wir ja auf Landesebene, auf Bundesebene, überall wird ja von hunderten Leuten werden die Kandidaten gewählt, das wird ja, und Kandidatinnen, das wird ja auch mithin kritisiert momentan. Mhm. Da blieb dann nicht so viel Zeit aus nach einer Woche Urlaubspause. Und dann im August, ja, Tatsächlich war es so, dass ich schon das Gefühl hatte, das geht jetzt da rapide nach unten, wenn man es halt im Wählerstimmanteil betrachten würde. Und in den Sommersitzungen, also nach August, war schon klar, dass es eine ganz kleine Gruppe gab. Also da war ich nicht allein. Ja, die gesagt haben, Leute, ihr redet davon, wie stellen wir uns bei Regierungsverhandlungen auf und dies und jenes und auch in den strategischen Ausrichtungen im Wahlkampf noch. Ihr baut da auf was auf, was irgendwo immer noch zwischen 9 und 12 oder 8 bis 11% rangiert, weil sonst...
Jetzt ist es doch... Kein was, Problem, wir sind nur am Mikro angekommen.
Also was nur zu 8, was man mit 8 bis 12% sinnvollerweise versucht. Und ich habe aber das Gefühl... Wir stehen irgendwo bei 4 bis 7 und es könnte auch bei 4 bis 5, 4 bis 6 zu liegen kommen. Da war aber noch August. So, das war einmal, aber es war eine rationale Prognose. In der zweiten, die zweite Wahrnehmung ist natürlich die, wenn man anständig unterwegs ist, vor Orte. Und der wäre da, also gerade in meinem Wahlkreis Graz-Umgebung, das ist ja ein alter Schmelztiegel von grünen, diversen Zielgruppen, da kann man wirklich seine Fokusgruppen selber organisieren. Die Uni-Absolventen-Kolleginnen, die auch Unternehmerinnen, ja, weil wir haben ja viele EPUs und kleinere KMUs in unserer Nähe. Mit allen denen habe ich mich separat getroffen, so in 10er, 12er Gruppen und der Befund war gleich. Einerseits Irritation über seltsame interne Abläufe, das hat mehr ausgelöst, als wir zugeben wollten, weil er schlecht kommuniziert. Wir wissen es, junge Grüne, Abgang Eva Klawischnik und dann der Pilzpatschen. Das war natürlich, je näher die Leute bei den Grünen waren, desto mehr Probleme haben sie damit gehabt und waren geneigt, nicht zu wählen oder andere zu wählen. Der Kern war ein vernünftiges Angebot, weil einer der wenigen, der in diesem Land Sätze gerade aussprechen kann, dafür hat er meinen Respekt. Und auch das haben wir unterschätzt und letztlich auch den Abzug zum Peter Pilz. Jetzt war ich nur in der blöden Situation, dass ja gerade von mir erwartet worden wäre, bleibe jetzt im Konjunktiv, da was noch aufhalten zu können. Wir haben auch in diesem August überlegt, ob Gavi Moser und ich noch eine eigene größere Tour noch machen. Mhm. Da wäre sicher viel gegangen, aber unser Wahlkampfteam hat das überhaupt nicht mehr hergebracht. Also das ist auch, hat alles so nicht stattgefunden. Die paar größeren Veranstaltungen, die ich selber gehabt habe, die waren eh super, die waren überlaufen. Da habe ich mich vor allem auch auf die Steiermark konzentriert. Das kann man in den Social Media noch einmal nachverfolgen, dann wie das funktioniert hat, was Einzelne von uns machen, aber das Bittere war, nicht Ende September, ein paar Tage vor der Wahl, sondern so Anfang September, was Sie machen oder was du machst und die Gavi Moser und vielleicht noch auf der Umweltebene die Christiane Bronner, das ist eh alles super, aber insgesamt funktioniert es nicht mehr. Diesmal nicht, ja. Dich schon und den schon und die schon, aber insgesamt nicht. Entweder Pilz oder Kern, die haben das offen deklariert und da war sehr wenig zurückzuholen. Und in dieser Phase war ja dann noch Teil des Bundesvorstands, ja nicht des Wahlkampfteams, aber immerhin Teil des Bundesvorstands, der ja auch Verantwortung hat. Und da macht man sich natürlich auch Vorwürfe im Nachhinein. Ein paar Sachen habe ich schon versucht, aber wie gesagt, viele haben es auch anders gesehen. Das ging, um das jetzt einzufangen und abzukürzen und abzurunden. Auch die entscheidende Frage der Schlussappelle, die letzten Tage vor der Wahl. Sagen wir jetzt, Leute,
es geht um alles.
Es wird knapp, was die Grünen betrifft. Also wer will die? Wer sie will, soll Acht geben und sie wählen. Die Nummer 1 ist im Übrigen entschieden, da fängt sie an, weil man hat ja Verständnis dafür, wenn man auch, wenn schon nicht die SPÖ, aber doch den Christian Kern, der sie auch nicht leicht hatte, stärken wollte. Aber dieses Rennen ist gelaufen, war ja auch so erkennbar. Und dann geht es darum, dass es bei den Grünen knapp werden könnte. Man muss ja nicht sagen, man hat 2% und man ist draußen, weil das war ja die Diskussion. Dann würde man vielleicht ja gar nicht mehr gewählt werden, wenn man an taktische Wähler appelliert, weil die sagen, verlorene Stimme. Alles klar. Aber wir müssen doch in der Lage sein, die Sache so zu formulieren, wie sie denn auch war. Es wird knapp und überlegt euch das gut. Man muss ja nicht einmal sagen, wählt es grün.
Also Sie hätten nicht gesagt, man hätte so strategisch sagen sollen, es geht diesmal um alles, wenn Sie grün wollen oder wenn ihr grün wollt, ja, dann müsst ihr es wählen.
Es läuft drauf raus, kann man schon sagen. Da gibt es ja verschiedene sozusagen Zielgruppen, die das halt in unterschiedlicher Sprache aufnehmen. Darauf wäre es rausgelaufen. Aber es hätte schon gereicht, wenn man es in einer rhetorischen Frage einkleidet. Das wurde da oder dort versucht, aber wie typischerweise wir Grüne dann so kompliziert, dass man eigentlich einen Apothekerbeipackzettel gebraucht hätte, um die Inserate zu verstehen.
Es war dezent, sehr dezent verständlich
das,
wahrscheinlich.
Das waren so Kompromissversuche. Ja, dafür habe ich Verständnis, weil ich ja selber eigentlich ständig im Kompromiss lebe, zugegeben. Nur in dieser Situation wäre halt eine klare, wenn schon nicht Ansage, aber aus meiner Sicht wäre die klare rhetorische Frage das Beste gewesen und die haben wir unterlassen. Ich erinnere mich noch gut, dass es uns gelungen ist, den Cem Özdemir zu holen am Freitag vor der Wahl, was ja super ist. Ja? Der hat seine Geschichte aus Deutschland erzählt, die ich ja eben aus der Nähe verfolgt habe, weil ich ja regelmäßig dort zu Gast bin. Die haben sie wirklich von 5%, das ist dort die Kante, zu Ostern auf September zurückgekämpft auf diese starken 8. Das war eine Leistung, da hat man auch anschauen können, wie sie das gemacht haben, wie auch immer. Der erzählt natürlich die Geschichte, wenn er nicht anders gebrieft wird. Ja? Geht auf die Bühne, erzählt die Geschichte, genauso kam es dann Freitagabend und den halben Samstag über alle ZIP-Kanäle drüber. Und die arme Ulrike Lunacek, muss ich da an der Stelle sagen, die konnte nicht viel anders als da halt, aufwärts und Aufholjagd und so weiter. Ja? Aber eigentlich wäre ja die Ansage gewesen, Leute, es könnte knapp werden und wie Text wie vorher. Selbst das ist misslungen. Und das ist schon bitter, weil wenn man das so miterlebt, vor eigenen Augen und Ohren, und ich war ja da dann natürlich dabei bei Wahlkampfauftakt, Wahlkampfabtakt, ist alles klar, und da macht man sich sogar noch Vorwürfe im Nachhinein, hier nicht anders hingegriffen oder tatsächlich eingegriffen zu haben.
Sie haben ja im Nachhinein...
Aber ich behaupte tatsächlich, wir hätten Donnerstag, Freitag, Samstag vor der Wahl, wir hätten das noch auf 4,5 bis 5,5% bringen können.
Sie haben ja danach auch gesagt, also Sie haben das selber dann so genannt, das war ein historisches Versagen im Nachhinein, der Wahlausgang betroffen hat. Sie kennen ja, es gab dann unterschiedlichste Analysen von Kolleginnen und Kollegen, auch aus den Grünen. Dann kam immer wieder, wir haben eine gewisse Selbstgerechtigkeit gehabt, wir waren bei unseren Themen zu wenig scharf, da gibt es 100 Analysen. Tatsache ist, was man schon merkt, Sie haben das ja auch gesagt, Sie sind ja einer von den Politikern der Grünen immer gewesen, Sie sind unterwegs gewesen, auch zum Beispiel mit dem Hypo-Krimi, mit Ihrer Hypo-Geschichte, sowohl in Gasthäusern als auch in Unis, als auch sozusagen unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Also Sie haben nicht dieses Entweder-Oder, wir können als Grüne nicht dort und dort hingehen, sondern Sie haben das immer offensichtlich versucht, selber zu vereinen. Warum ist das aber anscheinend für andere Kollegen und Kolleginnen von Ihnen so schwierig gewesen, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern diese verschiedenen Kreise der Menschen zu verbinden? Oder ist das nur eine typologische Frage?
Das müsste ja nicht so ein Problem sein, wenn in einem größeren Team alle auf ihren Kanälen senden. Ich bin da sicher untypisch, das stimmt, aber ohne dem wäre ich überhaupt 99 nicht in den Nationalrat gegangen. Ich erinnere mich, dass damals die Herangehensweise eine ähnliche oder die gleiche ist wie heute. Ja. Von dort her kommt, glaube ich, schon sozusagen die Aussage oder der Spruch, wie man heute sagen würde, den ich mir aber gerne zuschreiben lasse. Wir müssen nicht nur in den Hörsälen, weil ursprünglich komme ich ja selber von dort, sondern auch in den Wirtshaussälen verstanden werden, was nichts mit Stammtisch quasi Gegrödle zu tun hat und vor allem dieses nachzusingen gar nicht. Ob das die ausschlaggebend war, weiß ich nicht, weil was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen sagen im Nationalrat, denen würde ich da nicht so viel zuschreiben oder andichten, dass die alle ihre eigene Analyse haben, das ist eher die Schwäche. Wenn so einer fundamentalen Krisensituation kommt halt jeder mit dem, was er sich vielleicht eh schon länger gedacht hat. Und die Linie, die wir eingeschlagen haben, gerade was Professionalisierung und Verkauf betrifft, da widerspreche ich ja vielen, die war ja an sich richtig, Nur muss das ja nicht automatisch bedeuten, wenn der Vorwurf von dort kommt, dass Inhalte reduziert werden. Das mag, das ist viel weniger gewesen, als manche meiner Kolleginnen behaupten. Das mag da oder dort der Fall gewesen sein. Nur dafür ist ja nicht die Professionalisierung verantwortlich, sondern dafür sind ja wir selber verantwortlich. Ja? Wenn ich sozusagen einen gescheiten Außenauftritt hinlege, dann beziehungsweise wie man in dieser noch vereinfachten Bildersprache sagt, die Verpackung eh einmal passt, aber irgendwann das drunterliegende nicht so, dann wird man halt einmal die Verantwortung sozusagen beim Produkt suchen müssen. Aber ich sehe da immer eine Wechselwirkung, das habe ich ja vorher alles ausgeführt. Die Problematik war eher, dass wir die vorne standen, dass wir zu wenig, glaube ich, authentisch und kämpferisch hier aufgetreten sind, wie es die Situation erfordert hätte. Und ich glaube auch, dass die Ulrike Lunacek da gar nicht immer die richtig gebrieft wurde, das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn man mehrere Jahre hier oder viele Jahre weg ist und da in einer ganz anderen Rolle auftritt, was ja eine sehr große Stärke von ihr war, deshalb habe ich das auch unterstützt, dass sie Spitzenkandidatin wird. Ich habe mir auch erwartet, dass sie in den Fernsehen, die spielt schon eine große Rolle, diese Fernsehdiskussionen, dass sie da sozusagen, wie wir damals gewitzelt haben, war im Übrigen falsch, aber ich zitiere es als Fehler noch einmal, die Slim-Fit-Typen sozusagen, wie dann sie als Elder Stateswoman, die einmal sozusagen irgendwie auch richtig ausnavigiert, was denn wichtig ist in Österreich, in Europa und auf der Welt. Aber so kam es nicht, weil die Nachfrage war ganz eine andere. Es war eine zugespitzte Situation, hätte man so alles denken können. Und da waren wir zu welterklärerisch und zu wenig kämpferisch, um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass wir hier auch zugreifen wollen und sollen. Und das war, glaube ich, schon ein Problem. Dazu kam dann, wie gesagt, in den Inhalten, in den Auseinandersetzungen, das ist dann eben eine Briefingfrage mit dem Kanzler Kern, der das schon sehr gut beherrscht, wenn uns der bei diversen Konfrontationen in der zweiten Runde der Nachfrage die Klimakrisenkiste ein bisschen relativiert oder abnimmt oder irgendwo vom anderen Feld den Spieß einfach umdreht, weil die sind ja alle trainiert und alles vermischt, um dann wieder seins hervorzuheben. Da glaube ich, dass man die arme Ulrike Lunacek nicht ganz genau begleitet haben, was das betrifft. Das war schwierig und das kann man wirklich nicht ihr umhängen, aber das habe ich schon festgestellt und das ist insofern schwierig anzusprechen, als ja dann, wenn man ums Überleben kämpft nach der Wahl, für solche Reflexionen eigentlich relativ wenig Raum ist. Ja. Und die Gratwanderung ist genau die, was ist noch vernünftig zu analysieren und mitzunehmen, auch für die Zukunft, und was kann man sich ersparen, weil was anderes jetzt schon tatsächlich dringlicher ist, im wahrsten Sinn des Wortes.
Es war ja ein Faktor, das haben Sie genannt, in der unterschiedlichen Faktoren, der Abschied von Peter Pilz, die Listengründung. Was mich jetzt
Der Abschied, ich meine, der hat sich da eine Startrampe gesucht und ist abgesprungen. Ja. Das hätte man nun müssen besser durchschauen. Ja.
Das ist jetzt keine Wertung gewesen, sagen wir so, er war weg von den Grünen, hat dann die Liste gegründet mit der ganzen Vorgeschichte.
Das war er ganz schön da wieder dann. Ja.
Dann war er wieder ganz schön da, weg und wieder da. Mir geht es aber eher um die Frage, das kommt ja auch bei Ihnen jetzt ein bisschen durch im Gespräch und bei anderen Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, wenn man Peter Pilz anspricht. Man kennt sich, also Sie haben sich ja alle sehr lange gekannt. Es waren Seilschaften, berufliche, politische, es waren teilweise auch Freundschaften, die da entstehen, wenn man so lange miteinander arbeitet und zu tun hat. Wie geht man denn dann als Politiker, als Politikerin in so einer Situation, wie eben, dass der Pilz da seine eigene Liste gegründet hat, mit Kränkungen und Verletzungen um?
Ja, Seilschaften, ich meine, Untergruppierungen gibt es immer. Und der Peter Pilz hat sicher versucht, mit einige, das ist im Übrigen legitim, versucht zu überzeugen, dass man einen anderen Kurs, zumindest im Auftritt, fahren
genau,
sollte.
Genau, das war ja immer seine
Haltung. Ja, das war länger, was ich mir immer, das fällt ja für legitim, jetzt zur Hälfte sage ich es einmal, diplomatisch zur Hälfte hätte ich das ja auch verstanden, habe ich auch oder mitvollziehen können. Ärgerlich bei ihm ist ja noch immer, dass er das vor allem über die öffentliche Bande gespielt hat, um sozusagen die eigenen Leute unter Druck zu setzen. Aber gut, das wusste man, das kannte man. Das andere ist Kollegenschaft. Ja, wir haben viel miteinander gesprochen, aber die Story habe ich auch manchmal vermutet oder haben es mir andere zugetragen, dass er vielleicht an was bastelt. Aber unser Verhältnis war tatsächlich so, dass wir uns schon den Kopf gemacht haben, wie man strategisch weiterkommen kann. Und eigentlich, so wie ich es formuliert habe im Übrigen, er hat es ja anders formuliert, Volkspartei werden könnten und sollten, da bin ich ja heute noch dahinter, nur kann das jetzt mehrere Jahre dauern natürlich, nämlich im politologischen Sinn. Wenn man unsere Programmatik anschaut, wäre ja für mehrere was drinnen, nämlich auch interessenspolitisch. Nur wir lassen uns immer in ein Eck treiben, als ob man sozusagen in irgendwelche Subspinner-Ecken, die irgendwelche obskure Wirtschafts- und Politik-Hobbys da betreiben würden. Das ist natürlich auch unser Fehler, wenn wir das einfach uns immer wieder gefallen lassen. Und insofern haben wir jetzt dort schon getroffen, dass wir eigentlich den Außenauftritt wieder flotter organisieren sollten. Das war diese Ebene. Aber dass er ein eigenes Projekt plant, das war ja so, das hat er ganz gut verheimlicht, weil immer klar war, wenn es darum gegangen ist, was zu verändern, war ich zumindest insofern ich nämlich loyal, also immer die Linie verfolgt, um das intern organisieren zu sollen und zu wollen und dann gemeinsam nach außen was herzubringen. Während er hat immer über die Öffentlichkeit den Druck aufgebaut, was ich nur in Ausnahmesituationen für legitim halte. Also da muss schon Gewissensfragen gehen, das ja, aber das waren ja immer taktische bis strategische Fragen. Und deshalb, claro, hat er mich überhaupt nie eingeweiht oder gefragt, weil er ja wusste, wie ich darauf reagieren würde und was ich für Gegenmaßnahmen einleiten würde.
Aber bleiben da Kränkungen zwischen Ihnen? So,
nein,
zwischen
nein,
all diesen Leuten?
Nein, das,
gar nicht.
Deshalb nicht. Erstens habe ich gar nicht einmal die Zeit dazu.
Ja.
Also das ist ein gewisser Immunisierungseffekt vielleicht.
Ja.
Da ist ja auch anderes sozusagen abgeperlt, denke ich an mir, was vielleicht gar nicht so gesund ist, aber weil eben die Zeit dazu nicht war, nur sonst wäre man nicht handlungsfähig. Und den Peter Pilz, wenn man den lange genug kennt, und ich kann auch genug an ihm schätzen, ja, heute immer noch,
aber
dann
Sie,
ist es so, ja? Dann ist es so, wenn man diese Eigenschaften auch kennt und sozusagen einpreist in das Psychogramm seines Gegenübers, dann ist es nicht unerklärbar, was da passiert. Und dann ist das überraschend, das mag für dich, ich bin das schon öfter gefragt, wann stelle ich jetzt fest, dann mag das überraschend klingen, aber ich habe da eigentlich keine besonderen Emotionen dabei.
Aber glauben Sie, dass der Peter Pilz jetzt ohne all oder sehr viele seiner Weggefährten, seiner Langjährigen wie Sie oder andere, dass er jetzt ein einsamer Mensch ist?
Das weiß ich nicht. Irgendwann werden wir das sicher besprechen. Ich wünsche.
Aber derzeit haben Sie nicht so viel Gesprächskontakt, wenn ich es richtig verstehe.
Naja, das hatte sich ja auch daraus ergeben, dass die Konstellation in der Abfolge ja kapriolenhaft nachgeradezu war, an mehreren Stellen zunächst, dass wir um ein paar Stimmen nicht reinkommen, er ums Doppelte der paar Stimmen mit 0,4% mehr reingekommen ist, die Liste Pilz dort tut, da sind Leute dabei, die ich sehr schätze, aber in Wahrheit ist das mittlerweile eine Liste ohne Namen, weil Stichwort Kapriolen dann das nächste jetzt in dem Fall auf ihn selber zukam und auch das will ich überhaupt nicht bewerten mit den Vorwürfen gegen ihn, nur da ist er natürlich, im Prinzip hat er sie zunächst selber aus dem Spiel genommen, dann wollte er es nicht wahrhaben und in Wahrheit ist er immer noch aus dem Spiel. Solange da nicht mehr Erklärung gelingen kann, wird das auch so bleiben, glaube ich.
Und insofern, momentan gibt es für Sie da nicht viel Kontakt.
Insofern ist die Frage, wer mit wem wie Kontakt hat, vernünftigerweise wird man mit allen Aufrichtigen nicht nur reden müssen, sondern langfristig vielleicht sogar zusammenarbeiten müssen in der Sozialdemokratie bei den NEOS und ja, da oder dort vielleicht auch mit einem einzelnen Abgeordneten der Liste Pilz, wie auch immer die dann heißen werden.
würde jetzt gerne noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Ein Thema, Finanzen, haben wir ja vorher schon gesprochen, sind natürlich wichtig jetzt, die zu regeln. Sie versuchen es jetzt mit Crowdfunding unter anderem auch. Grünwähler sind ja Menschen, die sich vielleicht dann auch Vorwürfe machen, dass sie, Sie haben es angesprochen, diesmal teilweise auch den Kern gewählt haben. Einerseits in der Hoffnung, Schwarz-Blau zu verhindern zu dem Zeitpunkt. Andererseits, wenn man gesagt hat, der Kern hat es eh nicht leicht, das haben Sie selber vorhin auch gesagt. Dieses schlechte Gewissen von manchen Grünwählern könnte Ihnen ja beim Spendensammeln, beim Crowdfunding helfen, oder liege ich da falsch?
Das werden wir erstens erst in der vollen Pracht und Blüte okay. erst angehen,
ja. weil also da es muss läuft man in geeigneten nicht so Zeit, an. Ja,
nein, haben wir noch nicht ausgerufen.
Sie beginnen nur dann jetzt
drei
mal.
Tage nach der Wahl, ja. Einfach um den Gläubigern und uns selber ein Glaubwürdigkeitszeichen zu geben, haben wir für kurze Zeit das Spendentool hochgefahren und da waren dann innerhalb weniger Tage 50.000 Euro da und da ist es dann noch nachgetröpfelt, aber das war nur eine einzige Durchsage. Ja.
Also es war dein erster Versuch.
Ja, sicher, auch das zu nutzen dort, weil viele wollten was auch finanziell dann beitragen, aber in Wahrheit geht es ja bei diesen Dingen dann darum, dass die sowohl die Grünaffinen als auch Außenstehendere, die nämlich sagen, es ist wichtig, dass die im Spektrum gibt, sonst geht das ganze Projekt schief. Also nur von denen, die mit den Grünen im engsten sympathisieren, alleine wird es nicht gehen, weil da geht es ja schon um Summen, dass man wieder handlungsfähig wird. Also nicht um ein paar hundert Euro, sondern um einige Nuller mehr.
Mhm. Und, Hunderttausende.
Ja, im Jahr.
Ja, im Jahr, ja, natürlich.
Es ist eh immer noch Mickey Maus im Verhältnis zur Konkurrenz.
Auf jeden Fall. Ne?
Nichtsdestotrotz, da muss man sowieso in erster Linie von Kreativität leben dann. Ich hoffe, das können wir entsprechend herbringen dann, wird auch an uns liegen. Aber herbringen, apropos, und Finanzen, es wird notwendig sein, dass man, deshalb kämpfe ich ja so darum, jetzt Lebenszeichen zu geben, die ja das eine oder andere für die Zukunft erwarten lassen, so wie eben der erste Zukunftskongress im Februar da eben. Weil das sind, und man merkt es ja sofort an den Rückmeldungen, das sind Ereignisse, wo die potenziellen Spenderinnen, lassen wir mal den Begriff Crowdfunding weg, das ergibt ja noch mehr interessante Möglichkeiten, aber sagen wir mal nur die klassischen Spenderinnen, da wird es auch wichtig sein, dass die regelmäßig vielleicht Beiträge leisten, damit man auf was kalkulieren und bauen kann, dass die sehen, da kann man auch in die Zukunft, also ein blöder Begriff, aber in dem Fall passt es halt auch, in die Zukunft investieren und nicht bloß, dass die Leute das Gefühl haben, sie zahlen alte Schulden, weil die haben wir saniert, da gibt es ein eigenes Abtragungsprogramm und deshalb wird es so wichtig werden, Lebenszeichen zu geben, an denen sie die Leute orientieren können, Ankündigungen zu machen, glaubwürdige, was als nächstes kommt und dafür und dort hinein und für diese Personen kann, soll, darf man spenden. Mhm. Das ist alles in Vorbereitung, das ist für uns völlig neu. Ein bisschen was haben wir aus dem Van der Bellen-Wahlkampf ja gelernt, aber ich will natürlich darauf hinweisen gleich selber, dass das in vielen Bereichen nicht vergleichbar ist. Aber in dem Bereich, wo es aufgeklärte Menschen gibt, die sagen, durchaus auch mit finanziellem Spielraum, persönlichem, wir wollen, dass das politische Spektrum in Österreich so breit ist, dass es genau die Grünen jedenfalls da drinnen braucht. Das ist schon eine positive, wenn man so will, eine positive politische Spekulation unsererseits. Aber ich glaube, da kann man einiges einlösen.
Wenn Sie jetzt im Moment sehen, dass wir eine Opposition haben im Parlament, also die Neos machen eine merkbare Opposition, würde ich mal sagen. Die Liste Pilz ringt mit sich und mit Peter Pilz und mit seiner Rolle. Die SPÖ ringt mit der ungewohnten Rolle. Sind Sie dann bitter, dass Sie jetzt mit den Grünen dann nicht drinnen sitzen können?
Ja, auch das ist sich nicht ausgegangen, sozusagen diese Gefühlsregungen zu haben. Ich habe ja festgestellt, dass bei der konstituierenden Sitzung, da bin ich oft gefragt worden eben auch, das überraschend an mir vorbeigezogen ist. Erstens haben wir, weil das der Stichtag war für die Auflösung des Parlamentsclubs natürlich, ist das an mir vorbeigegangen. Ich merke nur die Möglichkeit, ich merke was anderes. Ja. Meine Möglichkeiten oder meine, wenn man so will, zugeschriebenen Fähigkeiten waren ja vor allem auch in der politischen Rede. Ja. Und das ist natürlich eines der Hauptwerkzeuge. Das fehlt jetzt im Parlament, mir selber, um bestimmte Dinge auszudrücken. Das müssen wir natürlich auch anders organisieren. Aber grundsätzlich geht es wesentlich einfacher, als ich mir das selber gedacht hätte, wenn ich denn dran gedacht hätte, wie das ist, wenn dort, heute ist glaube ich, in diesen Tagen, ist in dieser Woche sind ja schon wieder Nationalratssitzungen, wie dort alles vonstatten geht. Ja. Wir müssen unsere Beiträge jetzt anders organisieren, wir können auch nicht mehr alles kommentieren. Und ja, da sind wir auf die sogenannten sozialen Medien auch angewiesen und bereiten natürlich vor, wie wir dort unsere Auftritte organisieren. Das konnte ich ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja, momentan bin ich hier der Sprecher und muss uns überlegen, wie wir das machen. Aber unsere klassischen kleinen Videoproduktionen funktionieren auch nicht so verkehrt, so wenig Mittel, wie wir jetzt haben. Aber für das werden wir sogar ein bisschen ein Werbegeld brauchen dann. Erstens, um es zu produzieren und zweitens, um es zu vertreiben auch. So muss man das denken. Ja? Also Phantomschmerzen sind wirklich fehl am Platz. Das haltet einen nur auf. Ich habe was immer für Zurufe und Zuschriften aus den eigenen Reihen, die meinen, bei jeder Parlamentssitzung, also das ist das übertriebenste quasi Vorschlagsformat, eine Parallelrede zu halten. Davon halte ich nichts. Ja? Dass man einmal was Gröberes organisiert, meinetwegen. Vielleicht halten wir mal eine Anfeuerungs- oder eine positive Kampfrede, wenn es um ganz wichtige Dinge geht, von der Parlamentsrampe. Ein einziges Mal aber nur, also, und mehr mit Sicherheit nicht. Und selbst davon bin ich nicht überzeugt. Man soll nur das machen, wovon man überzeugt ist. Nein, wir haben andere Möglichkeiten zu suchen. Und was die Opposition jetzt dort macht, ja, wie gesagt, einzelne Personen schätze ich sehr, die probieren auch was. Die leiden natürlich auch darunter, dass man nicht immer gleich durchkommt, weil die Regierungsfraktionen da eine Art von Kommunikationsstil betreiben, wo es noch schwieriger wird, da heranzukommen, weil bei denen perlt alles ab. Wir sehen, wie viel Widerstand sich da regt, auch in der medialen Bearbeitung. Auf der anderen Seite bröckelt dort schneller was und tiefer, weil die sogenannten Blauen hier mehr Einfallstore schon bieten, als man erwarten durfte in der Geschwindigkeit. Also da kann sehr rasch wieder was in Bewegung kommen, das glaube ich auch. Und der Herr Kurz wird das auch nicht immer nur durchgestylt an sich vorbeiziehen lassen können. Wer dann da im Parlament was zustande bringt, weiß ich nicht. Ja, ich, wie gesagt, vom Klubobmann Kern halte ich sehr viel, aber ich glaube, ist trotzdem gerade was die Sozialdemokratie betrifft, zu sehr ein Solotänzer. Ob da was wird, weiß ich nicht. Ja. Und die Neos, die machen mit Sicherheit vom energetischen Eindruck her die beste Figur. Da muss man einige Aktivitäten sehr schätzen. Ich habe das aber vorher schon immer gemacht, stärker als viele Grüne sonst, vieles an den Neos anzuerkennen, wie sie die Dinge angehen. Natürlich sind Fragen des Wirtschafts, ich will nicht sagen Neoliberalismus, aber weil es so abgedroschen ist, aber das immer stärker übertriebenen Wirtschaftsliberalismus haben wir ziemliche Unterschiede. Aber wie die tun, da kann was weitergehen und rauskommen. Mhm. Die sind da auf der Stelle natürlich ernsthafte Konkurrenz. Und bei den Abgeordneten in der Liste Bild ist es mit Sicherheit die kollektive Selbstfindung und wie sehr sie da die Einzelnen dann profilieren können, weil man merkt schon, eine gewisse Mindesterfahrung braucht es. Und sie fragen ja auch bei uns an, das eine oder andere, wie es geht. Also die haben noch zu wenig. Die haben vielleicht jetzt den kleinen Zehen auf dem Boden, aber mit Sicherheit noch keinen ganzen Fuß.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben eh schon gesagt, Sie stehen jetzt natürlich dann vor den nächsten Landtagswahlen mit Kärnten, mit Salzburg. Kärnten schaut es nicht so gut aus, sage ich mal, von der Situation her. Eine Spaltung auch im grünen Lager. In Salzburg könnte es besser aussehen für die Grünen. Wenn ich Sie richtig deute, Ihr Job ist ja, wie Sie sagen, den Bund wieder aufzubauen, da wieder zurückzukommen in den Nationalrat, was ja bisher keiner Partei in Österreich gelungen ist. Das heißt, diese Stationen sind für Sie jetzt nona wichtig, aber nicht die aussagekräftigen für den Weg zurück ins Parlament.
Stimmt, die Landtagswahlen sind sicher nicht. Jetzt sind die, wenn man ehrlich ist, ja überraschend positiv ausgegangen und ich mache aber auch nicht irgendwie groß Wind, weil überall wurden in den Redaktionen zu Recht die Fragen so gestellt, kommen die Niederländer überhaupt nochmal rein oder nicht? Und die 1, irgendwas Minus dort fallen ja so betrachtet kaum ins Gewicht. In Tirol jedenfalls ein gewichtiger politischer Faktor. Kärnten wird ganz anders, aber da stellt sich ja die Frage, genauso, reinkommen oder nicht. Ich hoffe, die formulieren das in diesen Stunden und Tagen auch noch so. Wir werden es auch nochmal gemeinsam probieren. Ich kann nicht sagen, wie das ausgeht. Nur was die sogenannte Spaltung betrifft, das darf man schon sagen, aber viele kommen ja daher und hängen uns da zwei oder drei Grünlisten um. Ich halte das für ziemlich frivol. Alle anderen dürfen sie gerade in Kärnten, was ich wie oft spalten und man akzeptiert nach zwei Wochen, aber legen sie noch vier. Es gibt blaue immer noch und immer wieder und orange. Dann sind es die Orangen und die Blauen. Und das waren jeweils ziemlich große Gruppen, die sie da gegenüber gestanden haben. In Kärnten ist tatsächlich, das füge ich zwischen ein, intern einiges schiefgegangen, wird man sowieso das eine oder andere neu machen müssen, auch personell und überhaupt die ganze Organisationskultur dort. Aber es ist eine Person, die zugegeben eine wichtige Funktion hatte, nicht auf der Liste weit vorne gewählt worden. Die hat sich dann abgewandt, auch das ist legitim, und macht eine eigene Liste. Die heißt nicht einmal grün, ich glaube, die hat nicht einmal eine Farbe. Ja? Aber es wird dauernd so ein Parallellauf der Grünen dargestellt. Ich finde das nicht korrekt, ja? Weil was im Juli war, des Vorjahres, und dass da halt jetzt Listen gibt, dann soll man über diese Liste berichten, passiert im Übrigen eh ausführlich, und über das, was die Grünen vorhaben und tun, und von mir aus auch über ihre Fehler, aber man kann auch dauernd so tun, als ob da dann zwei grüne Listen wären, das ist ein Humbug. Und in Salzburg wird es wieder viel besser gehen, da kannst du 21% schwer verteidigen, nur dass die ein gutes zweistelliges Ergebnis zustande bringen, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen ab Mai, Juni die Geschichte ja separat angehen. Das habe ich alle durchkommentiert, aber wie gesagt, die Bunde, egal ob die überraschend positiv oder deutlich negativ abschneiden, wir müssen fast unabhängig davon diesen Neustart organisieren. Und da ist schon ziemlich viel hergerichtet für Mai, Juni und für den Herbst.
Gut, Sie wissen ja jedenfalls, wie Durchhaltevermögen geht. Wir erinnern uns alle noch und ich mich auch gut an 2010, an Ihre Rede im Parlament. Damals war die 12 Stunden und 42 Minuten und irgendwann in der Nacht haben Sie aufgehört. Das war eine Rede, da ging es darum, Josef Bröll, der damalige Finanzminister, hat das Budget nicht rechtzeitig eingebracht und Sie haben dann eben diese bislang längste Rede gehalten und haben dann irgendwann mit diesen Worten aufgehört. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Da muss man sagen, entweder sehr beharrlich oder sehr stur. Was würden Sie sich zuschreiben zum Schluss noch als Beschreibung für Sie?
Ja, beharrlich eher oder
stur, wie man nicht dahingehend, so
gern sein. Dass ich mich dann nicht rausbringen habe lassen dann. Ja. Es hätte auch noch länger gehen können, aber die Geschichte war ja die, dass ich feststellen musste, nachdem sie nur auf 6-7 Stunden geplant war, das wäre nämlich auch. Es war deshalb auf Rekord gestellt, weil man damit halt eher auffällt, wenn man ein Signal setzen will. Genau. Und das wäre der Ausschussrekord gewesen. Allerdings habe ich das dann irgendwie ein bisschen aus dem Auge verloren, sozusagen. Und an der Uhr, die oben gegenüber eigentlich immer einsehbar war, habe ich dann einmal festgestellt, jetzt stimmt irgendwas nicht, weil die Zeiger stehen gleich als zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen hatte. Und dann habe ich das halt irgendwie abmoderiert. Das hat ja auch eine halbe Stunde gedauert.
Gut, wir sehen, wenn Werner Kogler mit den Grünen wieder es schaffen sollte, wieder aufzuerstehen im Parlament, können wir mit solchen Reden wieder rechnen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Kogler.
Ja, ich danke auch.
Diese Folge war jetzt ein bisschen länger als gewohnt, aber wenn Werner Kogler einmal ins Reden kommt, ich persönlich finde ja, das Gespräch wurde immer interessanter und interessanter. Wer jetzt noch immer nicht genug über den Niedergang der österreichischen Grünen gehört hat und wissen will, wie sie vielleicht doch noch die Kurve kratzen könnten, der hört sich Folge 17 der ersten Staffel, ganz offen gesagt, mit Christoph Hofinger an. Bitte abonniert uns auf Soundcloud und iTunes und bewertet uns dort, hoffentlich positiv. Und schreibt uns auf Facebook und Twitter, wen ihr gerne mal reden hören würdet, ganz offen gesagt.
Missing Link.